heute wieder zu Gast der Mitgründer und CEO von Rightmart, Marco Klock.
Das alles kriegst du im Rechtsmarkt natürlich nicht hin, ne? Also egal, wie schön ich da hinklicken kann, dass ich einen Verkehrsunfall hatte, das wird mir nichts bringen. Und ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, bei Rightmart, immer dann, wenn wir richtig viel Effort in unsere Customer Journey gesteckt hatten, und wir hatten einmal damals, das war 2016, wirklich eine Customer Journey, da wusstest du nach der Journey, wie falsch dein Hartz IV Bescheid ist. Also wir haben quasi die gesamte Software nach außen gekehrt. War der schlechteste Monat, ne? Ist echt so.
Willkommen zu einer neuen Folge Talking Legal Tech, dem Podcast des Legal Tech Lab Cologne. Mein Name ist Filippo Molina. Dieser Podcast wird wieder präsentiert durch Wolters Kluwer Deutschland. Und heute haben wir eine ganz besondere Folge. Wir machen nämlich heute eine Bonusfolge mit einem Gast, den ihr bereits kennt aus, ja, ich weiß gar nicht, welche Folge das war. Jedenfalls ein paar schon her. Willkommen Marco Klock von Rightmart. Schön, dass du da bist.
Hi Filippo. Ich habe ein neues Mikro, vielleicht hörst du das. Aber du siehst es ja auch. Also.
Ja, genau. Full Disclosure. Ich sitze hier gegenüber von Marco in Bremen. Nicht nur bin ich zu Besuch aufgrund der Podcast-Aufnahme, sondern ich arbeite seit einigen Wochen bereits bei Rightmart. Das heißt hier Full Disclosure. Aber wir sind hier natürlich, wir sind keine Journalisten, aber wir sind natürlich sehr transparent. Das heißt, ich werde Marco natürlich weiter löchern zu dem Thema. Und zwar, das Thema, was wir heute besprechen werden, ist juristische Marktplätze. Und zwar, das Thema habe ich schon länger auf dem, ja, trage ich so länger mit mir rum, weil juristische Marktplätze irgend so eine Sache ist. Es kommt relativ schnell auf, wenn Leute über Legal Tech Modelle nachdenken, dann kommen die häufig auf den Gedanken, yo, lass einen juristischen Marktplatz gründen. So ist mir es auch schon passiert. Manche Produkte in dem Bereich mal durchdacht und ich kenne ganz viele Leute, die so Anwalts, also Matching-Software und so aufbauen. Und da wollte ich mit Marco drüber sprechen, weil er sozusagen Erfahrungen in dem Bereich hat, vielleicht auch ein bisschen gescheitert ist. Und dann kam eine aktuelle News rein, denn diese Woche wurde disclosed, und zwar heute auch bei der LTO seit einigen Stunden, dass der Marktplatz Advocado insolvent gegangen ist. Die sind gerade in der Sanierungsphase, die schaffen das hoffentlich. Aber es zeigt einmal mehr, dass juristische Marktplätze vielleicht ein bisschen schwerer sind aufzubauen als woanders. Und deswegen dachte ich, quatschen wir mal drüber, oder Marco?
Bist du ja dabei? Mega spannendes Thema. Erstmal tut mir das total leid für Advocado und die beiden Gründer. Ich meine, ich kenne die, ich glaube, seit 2014, als wir selbst angefangen haben, Edicted zu gründen, was es ja auch nicht mehr gibt. Und letztlich war Edicted auch eine Art Marktplatz im B2B-Kontext, ein bisschen Legal Outsourcing. Hat aus anderen Gründen nicht funktioniert, aber für Jakob und Maximilian tut mir das total leid, dass Advocado irgendwie da nicht auf der Erfolgsspur zumindest momentan ist, und hoffe, dass sie es schaffen. Das Thema an sich ist aber, glaube ich, total spannend, weil ich selbst auch schon häufig dazu geschrieben habe und ich glaube auch, dass wir im Podcast schon mal ein bisschen dazu gesprochen haben. Ich bin grundsätzlich skeptisch bei dem Thema Marktplatz, was so den Rechtsmarkt angeht, insbesondere was den B2C-Teil des Rechtsmarkts angeht. Ich glaube, wir können vielleicht einige Themen dazu besprechen, warum ich denken würde, dass das zumindest, also in der Theorie natürlich total aufgeht, in der Praxis aufgrund der Marktbedingungen, glaube ich, nicht so gut funktioniert. Bei uns selbst damals, also wenn man jetzt mal ganz kurz zu Edicted kommt, war es auch so, dass man natürlich diese typischen Marktplatzprobleme hat. Du hast das Henne-Ei-Problem, ne? Musst erstmal schnell viel Angebot schaffen, dann die Nachfrage nachziehen und immer wieder hin und her und dann den Value adden, sodass du auch quasi irgendwie erfolgreich wirst. Und wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass das so abdriftete in eine Plattform für Terminsvertretung und ähnliches. Und es wurde da zum Beispiel viel Content immer bestellt. Das war überhaupt nicht das, was wir wollten. Und letztlich ist das ja ein Grundproblem, was du immer bei den Marktplätzen hast, dass du irgendwie auspendeln musst, was ist jetzt das Angebot, was ist die Nachfrage, und natürlich musst du erstmal das Angebot schaffen und auch in hoher Qualität, um für die Nachfrager dann einen Mehrwert zu bieten versus dem ganz normalen freien Markt quasi.
Ja, ihr hattet nach Addicted ja auch nochmal ein anderes Unternehmen gegründet, Attornix, war das auch ein Marktplatz oder?
Ja, Attornix ist ja quasi Rightmart. Wir hatten das kurzweilig so genannt. Ich glaube, nach der Finanzierungsrunde für 1,5 Jahre, mittlerweile ist ja alles wie früher auf dem Rightmart-Brand als Legal-Tech-Kanzlei firmiert und auch gegenüber dem Kunden als Kanzlei auftreten. Aber ja, wir hatten auch mit Rightmart vor, in eine Art Marktplatz zu gehen. Das ist ja auch das, was sinnvoll ist. Ich meine, was macht ein Marktplatz? Das versucht irgendwie eine Ineffizienz aus dem Markt zu nehmen oder eine Plattform zu bieten, um Ineffizienzen zu egalisieren und dem Nachfrager, aber auch dem, der das Angebot gibt, also in diesem Fall die Anwälte und Kanzleien, Mehrwert zu bieten. Also es führt ja zwei Sachen zusammen. Und das ist letztlich auch das, was wir bei Atornix gedacht haben. Das haben wir relativ schnell aufgegeben, weil wir gemerkt haben, okay, das kriegen wir, also vertrieblich ist das überhaupt nicht der Ansatz, der funktioniert hat. Aber ich glaube, in der Theorie kann das schon funktionieren. Und letztlich, wenn wir jetzt Rightmart uns mal 10 vorstellen würden, also wir würden jetzt irgendwie 9-stellige Umsätze machen, dann wäre das, glaube ich, was im Hintergrund passiert, genau das Gleiche, was ein Marktplatz eigentlich macht. Aber wir würden uns halt nicht als Marktplatz vermarkten. Das kann natürlich irgendwann sich wieder ein bisschen drehen, aber wir haben momentan, und ich glaube, das zeigt auch der Markt, ganz gute Begründung dafür, dass diese Vermarktung als Marktplatz einfach nicht funktioniert. Und deswegen haben wir auch relativ schnell davon abgesehen. Aber vielleicht können wir in meiner Theorie einfach zu den Punkten kommen, die aus unserer Sicht für Marktplätze im B2C-Rechtsmarkt nicht funktionieren.
Bevor wir das angehen, ich meine, viele wissen vielleicht gar nicht, was so ein Marktplatz überhaupt bedeutet. Kannst du noch eine Sekunde erzählen, was aus deiner Perspektive so ein Marktplatz ausmacht und mit welchen Marktplätzen wir als VerbraucherInnen uns auch tagtäglich beschäftigen und die auch nutzen?
Ja, ich glaube, dass die gesamte Plattformökonomie der letzten 10 Jahre in ganz, ganz vielen Märkten Marktplätze hervorgebracht hat, die wunderbar funktionieren. Das schönste Beispiel jetzt, weil ich es auch häufig selbst nutze, ist aus meiner Sicht Airbnb. Das ist ein total tollen Marktplatz, in dem Fall ja auch irgendwo ein Angebot, was geschaffen wurde, was es vorher gar nicht so richtig gab, also diese private Vermietung nenne ich es mal. Das kann aber auch, wie bei Booking, die jetzt als Plattform auftreten, letztlich ja auch wie ein Marktplatz irgendwie funktioniert, mit Angebot funktionieren, was es vorher schon gab. Aber zurück zu Airbnb. Du hast ein Angebot, die private Vermietung. Leute wollen ihre privaten Räumlichkeiten anderen zur Verfügung stellen, wie eine Art Hotelraum. Du hast den Nachfrager, denjenigen, der in eine Stadt reist, der irgendwie eine tolle Experience haben will. Das ist ja auch das, wo Airbnb als Brand mitwirbt. Die wollen ja, also die sagen jetzt nicht, ey, bei uns kannst du billiger schlafen. Das war vielleicht früher mal so ein ganz bisschen der Claim so oder die Wahrnehmung. Aber letztlich verkaufen die eine Experience. Und dann hast du in der Mitte Airbnb und das verbindet beide auf eine Art und Weise, wo Value zu jeder Seite geaddet wird. Einmal die einfach das Exploren des Angebots, was Airbnb einfach fantastisch macht. Das ist ja auch, glaube ich, liegt den Gründern sehr nah. Das sind Designer und
ich habe ja auch das Update vor 3 Wochen oder so.
Ja, ist Wahnsinn. Also mittlerweile machen die ja Updates quasi im Apple-Format. Da wird ja jedes Feature gefeiert, wie nichts Gutes. Und am Ende, wenn man sich die betriebswirtschaftliche Seite anguckt, denke ich mir immer jedes Mal, ja genau, das Update ist genau dazu da, um die Marge einfach noch weiter zu erhöhen. Und da kommen ja ganz fantastische Zahlen raus. Aber davon mal ganz abgesehen, es wird Value geaddet für den Nachfrager. Wie gesagt, durch die, ich würde jetzt mal sagen, einfach tolle User Experience. Es ist sehr, sehr einfach, Dinge zu bekommen, die ich sonst nicht bekomme. Und gleichzeitig schaffst du es hier auch für die privaten Vermieter durch einfach Services wie Termine, Buchungen, Zahlungsabwicklung, jetzt auch Versicherungsleistungen und so weiter, einfach das Ganze besonders zu machen. Die gehen ja sogar so weit, dass die sagen, okay, wir fotografieren dein Zuhause, wenn du irgendwie Airbnb, ich weiß ja nicht, wie das heißt, es gibt so ein Sublabel, Superhost oder so bist und dann hast du halt so eine super Deluxe-Aufmachung deines Angebots. Also die adden zu beiden Seiten sehr viel Value und können damit quasi etwas viel teurer verkaufen, als du es eigentlich an einem freien Markt verkaufen würdest, wenn es diese Plattform nicht geben würde, durch diese ganzen Mehrwerte. Und so funktioniert, glaube ich, jeder Marktplatz.
Ja, also vielleicht nochmal, um Beispiele zu droppen, was für Marktplätze überhaupt gibt. Also am Ende ist vielleicht am Ende irgendwo, wo ein Käufer und Verkäufer ist, am Ende irgendwo immer ein Marktplatz. Aber jetzt aus dieser plattformökonomischen Perspektive, so Airbnb hattest du angesprochen, eBay ist ein ganz bekanntes Marktplatzmodell, Oldschool-Modell, ja. Fiverr, Eventbrite, Amazon, Alibaba, Etsy, Lyft, Uber hat ja irgendwie am Anfang genau das gleiche Problem lösen wollen wie Airbnb, also das sozusagen ja. Für einen Markt den es vielleicht davor gar nicht gab und den dann auffüllen und dann.
Die Systematik dahinter ist auf jeden Fall immer die gleiche, ne? Also die, was sich ein bisschen unterscheidet, ist die vertriebliche Realität. Die einen kommen, müssen unbedingt über eine App einen bestehenden Service ersetzen, die anderen müssen es irgendwie anders machen. Aber letztlich ist das, was im Hintergrund passiert, diese Netzwerkeffekte, immer das Gleiche. Ja. Und dadurch schaffst du einfach für beide Seiten Vorteile. Am Ende ist es auch so, ich meine, heute leben wir in einer Realität, wo, glaube ich, ein Hotel fast gar nicht mehr betrieben werden kann, ohne auf Booking gelistet zu sein. Also es ist eine völlig verdrehte Realität, weil die Nachfrage so aggregiert ist auf dieser Plattform unter dieser Marke und die Vorteile am Ende, darüber mag man jetzt streiten, auch für die Angebotsseite so groß sind versus dem freien Markt, geht natürlich auch ein bisschen in diese Monopolstellungsdiskussion, dass es sich lohnt. Und das natürlich liegt nahe, das auch für den Anwaltsmarkt zu machen und für jeden anderen Markt auch. Ich glaube, es gibt kaum einen Markt, wo Marktplätze nicht ausprobiert werden. Das ist immer die naheliegendste Idee, würde ich sagen.
Und gerade im juristischen Markt gibt es ja auch einige Marktplätze, die bereits ausprobiert wurden, die mehr oder weniger erfolgreich sind. Zum Beispiel der Anwalt24 von Wolters Klüver selbst ist ja ein Marktplatz. 123 Recht, glaube ich, auch. Frageinanwalt.de vielleicht auch. Anwalt.de. Gibt es ja noch Marktplätze, wo du sagst, das sind vielleicht die Frontrunner derzeit, bevor wir dann sagen, warum.
Im Rechtsmarkt?
Ja, warum das vielleicht nicht klappt.
Das ist eine Falle, die Frage. Also ich glaube, dass im Rechtsmarkt noch nicht bewiesen wurde, dass es funktioniert. Also wie gesagt, wir reden vom B2C-Teil des Rechtsmarkts, dass ein Marktplatz funktionieren kann. Du hast zwei Beispiele genannt, Anwalt24, Anwalt.de, da würde ich sagen, das ist eher das Classifieds-Geschäft. Ne? Also, es gibt gewisse typische Netzwerkeffekte eines Marktplatzes, aber eigentlich listen Leute dort ihr Angebot als Anzeige oder als gelbes Seitenformat, so, da wurden ja auch immer wieder Dinge probiert, um dort Dienstleistungen zu vermachen, aber es funktioniert halt nicht. Und die anderen Marktplätze, die du genannt hast, und das ist ja, glaube ich, auch das, was bei Advocado bisher das Problem ist, die konnten nicht die Traktion aufzeigen, um die notwendige Finanzierung zu bekommen. Und da sind wir eigentlich auch schon bei einem Problem. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt kurz einsteigen wollen. Ich glaube, also warum wir relativ schnell gemerkt haben, ein Marktplatz wird so nicht funktionieren, ist das Problem, dass es relativ kapitalintensiv ist. Ne? Also du hast einmal den Vorteil, es ist letztlich ein Asset-Light-Modell und das ist ziemlich gut. Das funktioniert auch in den Märkten, wo du digital relativ gut wachsen kannst. Weil dann kannst du quasi das notwendige Wachstum, sag ich mal, dir relativ einfach erkaufen. Und auf dem Wachstum raisest du Geld und dann kommst du immer weiter. Ne? Bis du irgendwann genügend Geld hast, um auch andere Marketing-Elemente, wie zum Beispiel Brand-Marketing und so weiter, aufzugreifen. Aber das Geld gibt der Markt nicht her. Ne? Also der Rechtsmarkt, wir sehen das ja an den Finanzierungsrunden für B2C-Rechtsdienstleistungen, egal jetzt ob Legal Techs oder irgendwelche anderen Unternehmen, die sind nicht ausreichend dafür, um so einen Marktplatz zu finanzieren. Advocado selbst hat auch eine Finanzierungsrunde ja vor, ich glaube im gleichen Jahr wie wir gemacht, oder ein Jahr davor, die ja sehr erfolgreich war, aber scheinbar hat es auch nicht für eine Folgefinanzierung ausgereicht. Und das ist dann schon mal ein Kernproblem. Ne? Und warum ist das so, wenn man jetzt mal reinguckt? Ich würde sagen, das liegt am Markt. Und das ist eine ganz wichtige Realität, die man sich dann auch mal zu Gemüte führen muss, wenn man in diesen Markt einsteigt. Wir haben in diesem Markt sehr wenig Risikokapital. Und das haben wir deshalb, weil der Markt aus meiner Sicht so fragmentiert ist, da gibt es auch ein paar vergleichbare Märkte, in denen das auch so ist, dass du gleichzeitig fragmentiert und gleichzeitig ist der Umsatz nur zu einem gewissen Teil, also eigentlich zu einem viel zu geringen Teil auch online verteilt. Das bedeutet am Ende, wenn du die typischen, und so ist ja jeder Marktplatz irgendwie groß geworden, ich mache den Marktplatz auf und am Ende ist die Nachfragerseite durch Google AdWords und so weiter, also Online-Marketing stimuliert. Wenn das nicht funktioniert und du das Wachstum nicht aufzeichnen kannst, kannst du natürlich auch kein Kapital für die nächste Runde raisen. Und das ist eine Realität im Markt, die nicht nur bei Marktplätzen verkannt wird, meiner Meinung nach. Ne? Und natürlich steigt der Online-Umsatz, aber er steigt, oder der Anteil des Umsatzes online steigt, aber es reicht nicht aus, um das zu machen. Und so kommst du dann am Ende schon alleine durch diese Finanzierungs- und Marktrealität, und da kommt ja auch noch dazu, dass das Berufsrecht Finanzierung schwieriger macht, an einem Punkt, wo ich sagen würde, es ist schon sehr, sehr tough, in diesem Markt einen Marktplatz aufzubauen.
Das Berufsrecht betrifft ja juristische Marktplatzmodelle, solange man diesen einen Teil der Wertschöpfungskette gar nicht hat, betrifft es ja gar nicht. Wenn du keine Rechtsanwälte das hast richtig, und keine juristische Beratung lieferst, ist ja eigentlich egal.
Die Advocado hat es ja auch gezeigt, die wurden wunderbar finanziert. weiß gar nicht, was es war, 4-5 Millionen Euro irgendwas ging da damals durch die Presse. Na klar, die können das rechtlich machen, aber du kommst ja wieder an den Punkt, ich meine, der typische Marktplatz, du hast eine Take-Rate von der eigentlichen Dienstleistung, also der Rechtsdienstleistung, wird wahrscheinlich zwischen 20% und 30% liegen. Ich kenne jetzt die Terms von Advocado da gar nicht so sehr. Aber du hast in diesem Markt eine Realität, bei der du einfach nicht eine Sache kaufst und direkt bezahlst, sondern häufig ist zwischen der Mensch hat ein Problem oder der Lead entsteht, also der Zeitpunkt auf der Plattform, und der Umsatz entsteht bei dem Rechtsdienstleister, also der Angebotsseite auf der Plattform, da liegen teilweise Monate. Ne? Also Kanzleien wie jetzt Rightmart oder andere, die kämpfen mit dem Working Capital-Thema tagtäglich, weil man unglaublich viel Kapital bindet in diesen Zeiträumen. Und das hast du ja als Marktplatz auch. Ne? Anders als in anderen Märkten hast du es in diesem Markt so. Und das führt dazu, dass sich das Berufsrecht jetzt nicht rechtlich daran hindert, aber die Realität des Marktes und das auch flankiert durch das Berufsrecht, dass du diese Kanzleien jetzt nicht selbst ownen kannst, hat dann doch schon Einfluss auf deine Finanzierungsfähigkeit.
Du hast eben angesprochen, der Markt ist nicht online genug. Eigentlich ist ein Marktplatz ein Asset-Light-Thema. Das Problem ist aber, dass man das Modell gerade nicht finanziert bekommt.
Man wächst so langsam, ja. Also man wächst so langsam, um es adäquat finanziert zu bekommen, weil es typischerweise ein kapitalintensives Thema ist.
Das ist ja jetzt auch keine Neuheit. Also in den Momenten, also erstens in den Momenten, als die Marktplätze geschaffen wurden, war das Problem wahrscheinlich schon offensichtlich. Vielleicht hatte man da eine andere Illusion. Und Stand jetzt werden ja immer noch weiter Marktplätze geschaffen. Es kommen ja alle paar Monate neue Marktplätze, juristische Marktplätze an den Start. Warum?
Kann ich nicht verstehen. Also ich sage das auch immer öffentlich und versuche, unsere Erfahrungen da zu teilen. Also die betriebswirtschaftlichen Erfahrungen, die man im B2C-Recht einfach sammelt. Ich kann es nicht nachvollziehen. Also ich glaube, dass das Naheliegende ist, man kommt einfach auf die Idee und denkt, okay, dieses Marktplatzsystem, wir können ja gleich nochmal dazu kommen, das ergibt ja in der Theorie total Sinn. Ne? Nur du kannst es betriebswirtschaftlich nicht in diesen Markt zum Fliegen bringen. Es gibt vielleicht Ausnahmen, muss man mal schauen, also da bin ich gespannt. Und deswegen kommen, glaube ich, gerade sehr gute Produktmenschen, produktverliebte Leute auf die Idee, so einen Marktplatz zu machen. Die denken, okay, das Matching könnte so besonders sein, dass wir da einen Value adden, der ja auch da ist. Aber den kannst du nicht vermarkten. Das ist das Problem. Und deswegen entsteht das, glaube ich. Aber damals, 2015, ich meine, da ging es uns genauso. Wir, also in all unseren Planungen stand immer, hey, Online-Marketing, Vollgas, los geht's. Und bei Hartz-IV-Widerspruch.de hat das auch super geklappt, weil das eine Nische ist, in der du klar Online-Marketing betreiben kannst. Du konntest die Leute auf Facebook damals erreichen. Bei Flightrate klappt es auch, glaube ich, ganz gut, dass die Online-Marketing betreiben. Es gibt ja Dinge, wo es funktioniert, aber wenn du einen breiten Marktplatz hast, ein breites Angebot und auch gerade in diese Bereiche reingehst, die, sag ich mal, das Wald- und Wiesengeschäft der Anwälte sind, und damit meine ich jetzt nicht nur Leistungen wie im Standardleistungen wie ein OWI-Bescheid, sondern auch teilweise bis ins Erbrecht, Familienrecht oder sogar in den B2B-KMU-Bereich, da kriegst du es online mit der Nachfrage nicht hin. Ne? Man kann eigentlich ganz gut sich die Earnings von LegalZoom anschauen.
Das ist ein US-dotiertes.
Ja, genau. Die sind ja an der Börse gelistet in den USA, glaube ich, dass sie da gelistet sind. Jedenfalls operieren die da. Und da kann man sehen, wie die es geschafft haben, in Anführungsstrichen, sowas aufzubauen. Ne, die haben sich komplett auf den KMU-Bereich spezialisiert. Die sind produktseitig so aufgestellt, dass sie in ungefähr, ich glaube, 55% des Umsatzes mit so einem Abo-System machen, wo die feste Leistung KMUs anbieten. Und haben quasi es geschafft, mit diesen Marktplätzen Value zu adden, also rein von der Dienstleistungsseite, denen die, ich glaube, den Nachfragern auch so ein bisschen mit wegnehmen konnten oder zumindest das mit ein bisschen verschieben konnten von diesem Nachfrager auf die Plattform. Es ist aber also schon ein ganz, ganz langer Weg und die sind krass finanziert. Ne? Also die haben extrem viel Geld da reingesteckt.
Wo ist unser LegalZoom?
Für Deutschland?
Mhm.
Ja, vielleicht ist es firma.de, keine Ahnung. Es gab ja auch selbst von LegalZoom selbst, ich weiß gar nicht, wie hieß denn das Unternehmen noch, auch im LegalTech-Markt in Deutschland, ein Projekt, was von LegalZoom scheinbar unterstützt wurde. Das ist, glaube ich, da auch dann an firma.de gegangen. Wie hieß denn das? Ich weiß es auch nicht. Daniel Biene war auf jeden Fall involviert. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und das hat auch in Deutschland irgendwie nicht funktioniert. Ne? Firma.de schafft das ganz gut, indem verschiedene Dienstleistungen irgendwie als Packages verkauft werden. Ich kenne jetzt allerdings die Zahlen nicht.
So ein Gründungsservice in der Art, oder?
Ja, ja. Ja, genau, so ein Housekeeping für KMUs und dann so ein bisschen Recht dabei. Aber es geht eigentlich, also es eigentlich ist das, was dort verkauft wird, nur ganz, ganz, ganz geringer Anteil dessen, was wirklich eine Rechtsdienstleistung ist aus dem Rechtsmarkt. Ich würde sagen, funktioniert in Deutschland deshalb nicht, weil du das Wachstum nicht abgebildet bekommst über die ganz normalen Vertriebskanäle und du einen langen Atem haben musst, den du irgendwie gerade nicht finanziert bekommst. Aber also aus meiner Sicht, wir haben jetzt ja einmal beschrieben, Kapital bekommt man in der richtigen Zeit irgendwie nicht zusammen. Ich würde sagen, dass es gleichzeitig noch ein Problem gibt mit der Nachfragerseite, weil, also jetzt im B2C-Bereich zumindest mal, das ist im B2B-Bereich bei den KMUs ein bisschen anders, du hast halt typischerweise das Problem, dass die Leute nicht wiederkommen. Ne? Also es gibt ein paar Ausnahmen, sagen wir immer wieder, Flightride, hcwiderspruch.de oder wo auch immer, wo Leute irgendwo mit der Dienstleistung vielleicht mal öfter in Betracht kommen, aber auch da ist es schon schwierig, das zu rechnen. Anders als aber beim Airbnb zum Beispiel, wo du ganz klar sagen kannst, wenn ich jetzt einen Customer gewinne, dann wird der einen Teil seiner Spendings, die er im Jahr für Urlaub zum Beispiel ausgibt oder für Reisen oder Geschäftsreisen, wird er bei mir lassen. Du kannst darauf rechnen. Du kannst sagen, okay, ich bezahle so viel für den Kunden, habe so viel Customer Lifetime Value, darauf kannst du einen Wachstumscase bauen und kriegst das finanziert. Das hast du im B2C-Teil des Rechtsmarkts, hast du das nicht. Die Leute haben glücklicherweise selten Rechtsprobleme, dadurch hast du keine Wiederkehrer. Und solange du nicht einen signifikanten Brand-Effekt hast, und dafür brauchst du wieder sehr viel Geld oder musst sehr groß sein, kannst du eigentlich produktseitig als Plattform gar kein Value adden, weil die Leute das gar nicht wollen. Ne? Also die wollen ihr Problem loswerden, es soll sich um das Problem gekümmert werden und letztlich, das siehst du auch eigentlich ganz gut daran, an den erfolgreichen Legal-Tech-Kanzleien, die jetzt umsatzseitig zumindest mal im Rechtsmarkt die größten sind, die haben ja alle fast nur ein Formular. Da hat ja keiner irgendeine krasse Customer-Journey. Hier und da wird ein bisschen was abgefragt. Das liegt am Ende daran, dass das am besten funktioniert. Du hast ein Formular, dahinter sitzt ein Vertrieb. Du musst dich so schnell wie möglich darum kümmern, dass das Problem weg ist. Und all diese Magic, die du produktseitig als Marktplatz aufbauen willst ja eigentlich, ne? Also Value-Adden zu den beiden Seiten, funktioniert halt für den B2C-Teil nicht. Und am Ende ist es sogar so, glaube ich, dass der, also zumindest ist aus meiner Wahrnehmung so, wenn ich jetzt mal die Advocado-Journey nehme oder eine andere Marktplatz-Journey, da ist mir der Rechtsdienstleister zu fern. Ich will gar nicht diese Entfernung haben. Ne? Das heißt, eigentlich kannst du am Ende nur sagen, wir machen oder wir nehmen dem anbietenden Rechtsanwalt, der Rechtsanwältin, den vertrieblichen Teil ab. Also wir machen das quasi so schnell und so geil, dass der Kunde quasi das Kümmern von der Kanzlei erfährt, die ihm das Angebot gibt, dass wir dadurch ein Value adden. Aber das ist glaube ich, schwierig, weil du dann in die Prozesse der jeweiligen Anbietenden eingreifen musst. Ja, und das ist glaube ich, ein zweites Problem, das du in diesem Markt hast. Was du in anderen Märkten nicht hast. Ich meine, ich würde jetzt mal sagen Airbnb, um das wieder als Beispiel zu nehmen, aber auch Booking oder andere. Den größten Value, den die adden, ist schon produktseitig, ne? Also ich gehe jetzt ja nicht zu Airbnb, weil das am günstigsten ist, sondern die haben einfach das geilste Produkt. Und es macht einfach Spaß. Das kann man im Rechtsmarkt, glaube ich, schlecht erzeugen.
Ich gehe jetzt dahin, weil sie preiswert sind, wenn sie es wären.
Zum Beispiel, du findest sie preiswert?
Nein, nee, aber ich würde, also ich bin zu Airbnb gegangen zum Zeitpunkt, wo ich dachte, okay, hier kriege ich ein Zimmer.
Ja, aber das ist ja überhaupt nicht mehr der Fall.
Eigentlich. Genau, das ist überhaupt nicht mehr der Fall. Deswegen gehe ich immer noch zu Airbnb und denke mir, ja, damals war das dann noch ganz günstig und dann denke ich, ah, das passt eigentlich vom Preis her und dann kommen ja noch diese ganzen Service-Fees und Putz-Fees und so noch drauf. Dann kann man das nicht flexibel stornieren und dann lande ich doch immer bei Booking. Das ist eigentlich schade.
Unabhängig davon, also ich glaube, Airbnb hat auch eine gewisse Entwicklung durchgemacht, sieht man schon ganz deutlich, dass die haben die Möglichkeit, produktseitig ein Value einfach hinzuzufügen. Ne? Wenn du jetzt das letzte Update nimmst, da haben sie einfach ja letztlich letztes Jahr haben sie die flexiblen Daten genommen, was ziemlich nice ist eigentlich. Dann haben sie dieses Jahr dieses Kategorisieren der Unterkünfte hinzugenommen, was ja, also ist ja keine große Magic, aber das ist einfach so schön, dass sie natürlich, also dass sich Leute darüber freuen. Das alles kriegst du im Rechtsmarkt natürlich nicht hin. Ne? Also egal, wie schön ich da hinklicken kann, dass ich einen Verkehrsunfall hatte, das wird mir nichts bringen. Und ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, bei RideMart, immer dann, wenn wir richtig viel Effort in unsere Customer Journey gesteckt hatten. Und wir hatten einmal damals, das war 2016, wirklich eine Customer Journey. Da wusstest du nach der Journey, wie falsch dein Hartz IV Bescheid ist. Also wir haben quasi die gesamte Software nach außen gekehrt. War der schlechteste Monat, ne? Ist echt so.
Das will niemand wissen.
Nee, das will niemand wissen. Aber das war, ist auch für uns nach wie vor total traurig, weil wir auch als Tech-Firma gestartet sind. Und jetzt sind wir ein Tech-Enabled, ja, Legal-Tech-Kanzlei.
Tech-Enabled, Legal-Tech-Kanzlei. Bisschen zu viel Tech.
Ja, ja, das, ja, ein bisschen, irgendwo muss man das ja reinkriegen, wenn man das nicht produktseitig verarbeitet kriegt.
Aber es stimmt tatsächlich so, was man in einer Plattform wirklich erreichen möchte, sind ja so Netzwerkeffekte, und zwar Cross-Sites. Das heißt, je mehr Kunden dazukommen, desto mehr VerkäuferInnen oder Anbieter kommen dazu. Und weil mehr Anbieter dazukommen, kommen eben noch mehr Kunden dazu. Und das kann man sich im Rechtsmarkt maximal in so Masseklagen-Kategorien vorstellen, aber wahrscheinlich nicht mal da.
Ja, also ich habe ja am Anfang gesagt, in der Theorie geht das ja auf. Also wenn ich jetzt Rightmart verzehnfache in den Gedanken oder unsere 5-Jahres-Prognose anschaue, dort, wo wir sein wollen, dann geht man natürlich schon davon aus, dass gewisse Netzwerkeffekte entstehen. Also wir vermarkten uns jetzt nicht als Marktplatz, aber am Ende entsteht durch die Größe, entstehen diese Effekte. Ob das jetzt ein Cross-Selling ist zum Beispiel, was du natürlich als Marktplatz auch super machen kannst und das auch als Service für den Kunden anbieten kannst, oder ob das ein besseres bis effizienteres Pricing für die Rechtsdienstleistung sein kann, weil du einfach durch die Daten mehr Einblick hast und egal ob in die Siegquoten oder die Kosten, die dahinter entstehen, oder ob es am Ende schlicht und ergreifend Branding ist, das entsteht ja schon, ne? Also es entsteht auch im Rechtsmarkt. Allerdings kommst du über diese Marktplatzstrategie nicht an den Punkt. Also du diese Bridge quasi, ich nenne es jetzt mal in Geld von, ich mache 5 Millionen Euro Umsatz, was in diesem Markt nicht ausreicht, im B2C-Recht, um wirklich profitabel zu sein. Das, selbst als Kanzlei kommst du erst so zwischen 12, 17 Millionen Euro in einen Bereich, wo es Spaß macht. Und da sind schon nicht viele im B2C-Bereich. Das zu 100 zu kriegen als Marktplatz, wo du nur die gewisse Take-Rate hast, in einem Markt, wo du wenig Online-Nachfrage hast, ist sehr, 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 sehr schwierig. Also man müsste mal ausrechnen, wie viel Kapital man bräuchte, um das irgendwie hinzukriegen, dass am Ende die Netzwerkeffekte da sind. Also die sind jetzt nicht komplett aus dem Markt verschwunden, die sind nur über diese Marktplatzstrategie schlecht zu erreichen.
Was würdest du denn einer Person raten, die vor der Folge gesagt hat, sie möchte einen juristischen Marktplatz aufbauen und vielleicht nach der Folge immer noch erstmal sagen, verschwende nicht deine Lebenszeit, oder gibt es vielleicht Ausnahmen, wo du sagst, ja, vielleicht schon, oder würdest du jetzt sagen, nee, die Ausnahmen gibt es nicht und in 5 Jahren spielen wir das vor und das ist wie, keine Ahnung, wie bei Bill Gates, den man dann irgendwie 20 Jahre danach später vorhält, dass irgendwelche Innovationen dann doch eingetreten sind. Ja, das ist der verrückte Marco, der eigentlich immer alleine war, weißt du, an seiner Meinung.
Ich würde sowieso von vielen Ideen mittlerweile mit der Erfahrung, die wir sammeln durften, von vielen Dingen abraten in diesem Markt. Das hat verschiedene Gründe. Einmal die Finanzierung, das haben wir jetzt mehrmals besprochen, ist schwierig. Also das ganz normale VC-Geld ist sehr, sehr schwierig zu bekommen. Verschiedene Gründe, egal mit welcher Strategie, ob du Marktplatz nimmst, ob du eine Nische bist oder was auch immer. Viele vertriebliche Kanäle basieren auf Netzwerken, die sehr, sehr schwierig zu bekommen. Da musst du schon lange da sein, sehr viel Trust haben und so weiter und so fort. Also es ist einfach ein Markt mit hohen Eintrittsbarrieren, würde ich sagen. Und gar nicht mal wegen des Berufsrechts, sondern auch wegen anderen Dingen, die ich gerade erläutert habe. Aber von der Marktplatzidee würde ich sofort abraten. Ne? Aber da muss man jetzt auch nicht den Podcast hören, sondern da kann man sich auch mit dem Markt beschäftigen.
Am besten schon.
Dann merkt man das auch, dass das erstmal nicht so gut funktioniert. Was natürlich funktionieren kann, also wenn es eine Brand gibt oder ein Unternehmen, welches durch verschiedene Nischen auf ein gewisses Level gekommen ist, also Flightride oder Scalex, vielleicht auch wir oder irgendwelche von den Legal-Tech-Kanzleien, Gansel, KGR, die es ja mit Hallo Anwalt zum Beispiel versuchen. Von da an kannst du es schon versuchen, ne? Weil du hast das Kapital ja durch deine Erfolge der Vergangenheit, du hast auch die Finanzierungsfähigkeit, teilweise auch Fremdkapital, und du hast letztlich auch die Erfahrung, wie so eine Kanzlei irgendwie funktioniert, also alle jetzt ein bisschen anders, ne? Ich würde jetzt nicht sagen, jeder von denen sollte jetzt Marktplatz ausprobieren, aber wenn es jemand machen könnte, dann die. Und ich glaube, dass in der Theorie dann auch jedes System darauf hinausläuft. Also auch ein Ride-Mart wird in 5 oder 10 Jahren die gleichen Effekte erfahren, die hoffentlich im Marktplatz erfahren würde, auch wenn wir uns nicht als Marktplatz vermarkten, sondern eher als vertikal integrierter Rechtsdienstleister oder so. Ne?
Das heißt, brich mal runter, warum ein juristischer Marktplatz bei uns nicht klappt, so in Bullet Points.
Bullet Points, also Bullet Point 1, du erreichst nicht die Geschwindigkeit im Wachstum, um die Finanzierung zu erhalten. Das heißt, also Finanzierung in dem Markt sowieso schwer und gleichzeitig durch die Vertriebskanäle dann noch mal schwerer als Marktplatz, das zu tun, weil du typischerweise ja aufs Online-Marketing in dem Fall gehst. Im Übrigen gibt es ja, kennst du Maschinensucher.de zum Beispiel? Das ist ja ein B2B-Marktplatz. Ich glaube, die haben auch vertrieblich durchaus Hürden und die kriegen es ja auch hin. Aber auch ein toughes Game und, glaube ich, auch von Leuten aufgebaut, die da schon Vorerfahrung hatten. Die haben natürlich den riesigen Vorteil, ne, dass die große Warenkörbe haben in einem riesigen Markt, der ist einfach auch größer, viel größer. Und es gab dort gar nichts und du hast auch eine dankbare Seite. Also die Angebotsseite, die Unternehmen oder wer auch immer seine gebrauchte Maschine verkaufen will, die sind sehr, sehr dankbar dafür. Das ist bei den Anwälten ein bisschen anders.
Also nicht, dass da jetzt jemand auf den Gedanken kommt, okay, dann muss ja einfach nur einen juristischen Marktplatz mit höheren Warenkörben aufbauen.
Ja gut, also den Gedanken hatten, glaube ich, schon Leute, aber das ist nicht so leicht, weil die Leute, um den hohen Warenkorb zu erzeugen, in diesem Markt dann doch ein paar Hürden mehr überspringen müssen, wo du vielleicht dann den Marktplatz gar nicht mehr brauchst. Ne?
Das war jetzt ein langer Bullet Point.
Ja, das war ein langer Bullet Point, aber nochmal zu kapitalintensiv oder es ist kapitalintensiv und das Wachstum, die Geschwindigkeit des Wachstums ist schwierig zu erreichen in diesem Markt mit den Vertriebskanälen. Zweiter Punkt, das Produkt als solches hat im B2C-Teil des Rechtsmarkts kaum Value, im B2B-Markt, haben wir ja gesagt, mit LegalZoom kann man was erzeugen, aber es ist schwierig, ein Airbnb im Recht zu bauen, weil du zu selten in Kontakt kommst zu den Leuten, die Rechtsprobleme haben. Und der dritte Punkt ist meiner Meinung nach einfach die Komplexität des Marktes. Das darf man nicht vergessen. Eine Rechtsdienstleistung ist arschkomplex. Jetzt nicht unbedingt jede Rechtsdienstleistung, aber der Aufbau einer Kanzlei ist sehr komplex, gerade in der Breite, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat. Das betriebswirtschaftliche Konstrukt im B2C-Bereich ist sehr komplex. Die Geschäftsmodelle sind komplex. Du hast das Berufsrecht. Du musst schon sehr, sehr viel davon verstehen, um den Leuten, deren Angebot du ja vermarkten willst, also den Kanzleien, den Mehrwert zu bieten, wirklich Spaß daran zu haben, über dich zu vermarkten. Und das ist wieder dieser, auch wie Punkt 2, Value durch Produkt schaffen, ist auch auf der Seite sehr, sehr tough. Eigentlich müsstest du eine 1:1 Anbindung an die beste Kanzleisoftware haben, die es gibt. Und auch die gibt es ja nicht mal so wirklich. Insofern hast du auch da nochmal Schwierigkeiten. Ja, und insofern ist es leider so, zurück zu der Frage, ich würde stark davon abraten, einen Marktplatz in diesem Markt auszuprobieren.
Vielleicht noch ein paar.
Was denn?
Vielleicht noch ein paar so hoffnungsvolle Worte. Es klingt ja jetzt schon sehr, sehr traurig. Ich meine, die Botschaft, die das getriggert hat, war ja auch sehr traurig.
Das ist einfach nur ein Approach für den Markt. Das gilt ja nicht für alle anderen. Aber ich glaube, dass viele. Ich meine, du kennst ja hier die meisten aus dem Markt und hast mit allen gesprochen und irgendwo so eine gewisse Erfahrung, dass der Markt doch komplexer ist, als man vielleicht vor ein paar Jahren angenommen hat, bringt ja jeder irgendwie mit. Und ich glaube, viele haben es auf einem Niveau geschafft und eine Realität begriffen, und um ihren Weg erfolgreich in diesem Markt zu machen. Egal jetzt, ob Legal Tech Kanzleien oder nischige Legal Techs in verschiedenen Bereichen, ich habe ja schon ein paar genannt. Das funktioniert wirklich sehr gut. Ne? Und ich glaube auch, dass sich da jetzt die nächsten 2 Jahre ein paar Player bilden werden, die ihre Bereiche sehr, sehr gut beherrschen. Insbesondere, und das wissen wir auch schon, gibt es ein paar aufstrebende Legal Tech-Kanzleien, die auch umsatzseitig sehr gute Ergebnisse zeigen. Insofern für den Kunden oder den Mandanten, die Mandantin am Markt, wird sich auf jeden Fall die nächsten Jahre was verbessern. Der Markt wird sich auch für die Leute, die dort mitwirken, verbessern, aber die Eintrittsbarrieren für Neue in diesen Markt, aber ich rede jetzt auch nur von dem B2C-Bereich, damit kenne ich mich besser aus, ich glaube, die werden eher immer höher. Ne? Und das ist, solange sich das Berufsrecht nicht richtig liberalisiert, sodass irgendjemand sagt, okay, ich klopp da jetzt 100 Millionen Euro rein und baue da einen unglaublich geilen Marktplatz, wird sich das wahrscheinlich auch nicht ändern. Aber trotzdem wird sich sehr, sehr vieles verbessern. Mach dir keine Sorgen.
Ich habe ja noch diesen Podcast. Ja, Marco, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das Thema hier zu erklären, dass wir kurzfristig über das Thema sprechen konnten. Wir haben ja immer, auch wenn es eine Bonusfolge ist, am Ende immer die Frage, hast du irgendeinen Podcast-Gast, den du uns empfehlen würdest? Ich weiß nicht, ob du dich darauf vorbereitet hast, weil du letztes Mal ja bereits Steffen Matz von Scalex uns vorgeschlagen hattest, weil er ein sehr guter Gast. Er hat sehr gut funktioniert, besser als deine Folge.
Oh Mann, ey, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich würde tatsächlich, also was mich interessieren würde, weil ich ihn auch sehr schätze, ist die Meinung von Maximilian selbst zu dem Thema. Ne? Ich habe ja jetzt nur die Außensicht auf diese Marktplätze und unsere kleinen stiefmütterlichen Versuche, aber Maximilian war ja bis Ende letzten Jahres oder so CEO. Er hat es ja auch selbst gegründet, hat es super lange gemacht. Das wäre jetzt meine Empfehlung.
Dann sprechen wir mit Maximilian. Finde ich auch eine spannende Perspektive. Hau ich ihn direkt mal an. Ja, wir freuen uns auf Feedback. Es ist ja eben auch angesprochen, so dass jetzt nur deine Meinung und ich konnte hier so ein bisschen die Fragen zuspielen. Aber am Ende macht es die Crowd. Spielt es gerne auf den sozialen Netzwerken eures Vertrauens, Twitter oder auf LinkedIn. Und dann tauschen wir uns vielleicht zu dem Thema aus und vielleicht kommt der dann auch hier im Podcast zur Sprache. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich wünsche den Leuten von Advocado natürlich viel Erfolg dabei, dass sie das Ding wieder aufbauen.
Auf jeden Fall.
Ist immer tough und genau, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke dir, Marco, für deine Zeit und ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, danke dir, Philippe, und bis bald.
Bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.